Ja, hallo Freundinnen und Freunde des gepflegten Denkens, Hörerinnen und Hörer von Ausgeglaubt, herzlich willkommen. Wir sind mal wieder da. Letztes Mal hatten wir eine Spezialfolge zum Thema Glaube und Risiko, die während des RefLab Festivals aufgezeichnet wurde mit Geräuschen des Publikums im Hintergrund, mit Feedback von Leuten zu hören. Das war ganz schön, das mal mit einigen von euch wenigstens zu teilen, live und in Farbe. Und wir wollten das auch denjenigen nicht vorenthalten, die nicht beim RefLab Festival dabei sein konnten. Heute kommt nochmal eine Spezialfolge. Ich habe nämlich mit Stefan nochmal gesprochen und er fand das ganz schade, dass unser Q&A nicht auf die Aufnahme gekommen ist. Wir haben nämlich nach der Live-Aufnahme, nach unserem Gespräch noch die Möglichkeit gegeben, Fragen zu stellen über Slido, über ein Online-Tool, konnte man Fragen stellen und hochraten. Und jetzt haben wir uns entschlossen, das liefern wir euch noch nach in dieser kürzeren, aber fröhlichen Spezialfolge. Ganz verschiedene Fragen sind zur Sprache gekommen, die sich mehr oder weniger drehen um das Thema, das wir besprochen haben in der letzten Folge, also um die Frage, ja, was hat eigentlich Glaube mit Risikonahme zu tun? Und wie kommt es, dass das Christentum von einer Bewegung, die enorm risikoaffin war, enorm wagemutig, waghalsig, wagnisfreundlich, eine Bewegung, die auch einen hohen Preis für ihren Glauben bezahlt hat und zu bezahlen bereit war, wie aus dieser Bewegung ein eigentliches Christentum, eine Staatsreligion, eine Landeskirche oder mehrere Landeskirchen werden konnten, die natürlich nicht unbedingt bekannt sind für ihre Risikofreudigkeit und ihr innovatives Vorausdenken, sondern eher bekannt sind für Beharrungskräfte, für einen gewissen Traditionalismus, für ein gewisses Bedürfnis, die Dinge irgendwie noch ein bisschen so zu halten, wie sie schon lange gewesen sind. Das Bild trifft natürlich längst nicht auf alle Kirchen und Gemeinden und Christen in unseren Breitengraden zu. Da wird auch ganz viel Innovatives gemacht, ganz viel Progressives, ganz vieles, was nach vorne denkt, in die Zukunft drängt und so weiter. Aber das Gesamtbild in der Gesellschaft ist sicher eines, das jetzt eher von konservativ traditionellen Vorbehalten bestimmt ist gegenüber der Kirche. Und ganz daneben sind diese Eindrücke eben leider auch nicht immer. Deshalb haben wir uns darüber unterhalten, was ist mit diesen wagemutigen Aufbruchsstimmungen passiert, mit diesem Motiv, das schon im Ersten Testament angelegt ist, mit diesem Motiv des Aufbruchs, des Exodus, des Ausziehens in eine neue Welt, in ein verheißenes Land und so weiter. Und dann auch in der ersten Christenheit dieses Motiv der Ausbreitung des Christentums, die Reisen, die unternommen wurden, um Menschen in Berührung zu bringen mit dieser Botschaft von Jesus Christus, der Preis, den Leute bereit waren zu bezahlen dafür. Was ist mit dieser Stimmung und mit dieser Wagnishaftigkeit des Christentums geworden? Und müssten wir das wiederentdecken oder können wir froh sein, dass sich das Christentum von einer verfolgten Minderheit zu einer maßgeblichen großen Weltreligion entwickelt hat, dass auch Verfassungsschutz und viele andere demokratische Rechte und so besitzt. Tja, darüber haben wir letztes Mal länger ausgetauscht und jetzt dürft ihr euch noch die Fragen anhören und die Antwortversuche, die ich und Stefan darauf zu geben versuchen. Es ist uns ganz sicher nicht in jedem Fall gelungen, die Frage befriedigend zu beantworten. Aber manchmal sind ja die Suchbewegungen, die gedanklichen, auch schon erhellend. In diesem Sinne viel Spaß mit dieser Spezialfolge von Ausgeglaubt. Immer noch live aufgenommen am RefLab Festival. Tschüss zusammen.
Ausgeglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RefLab.
Und ich schau mal, was wir auf Slido haben. Okay. Ja, das habe ich genau befürchtet. Oh. Oh, jetzt hätte ich mich da besser vertraut machen sollen, weil ich sehe, der sortiert das gar nicht. Ah, jetzt hat er es sortiert.
Ist doch bei über 45. Ne.
Ah, Alter. Er hat es zuerst nicht sortiert nach Popularität. Und das,
also.
Aber hier haben wir ganz klar.
Aber weißt du, eigentlich müssten wir nach Popularität.
Ja, das sind die.
An einen Retter zu glauben, ist doch weniger riskant, als explizit nicht zu glauben und darauf zu setzen, dass es keinen Gott gibt. Was meint ihr dazu, Manu?
Es ist weniger riskant, an einen Retter zu glauben und darauf zu setzen, als zu glauben, dass es keinen Gott gibt.
Ja, ich glaube, im Hintergrund steht doch so ein bisschen die
Pascalsche Wette. Ne? Genau. Ja? Ja,
ja, ja. Ja, ja. Ja, ich meine, wenn man es in der Logik nimmt, ja. Wenn man sich jetzt fragen würde, wie riskant ist es denn, dass es einen Gott gäbe, in dem die Pascalsche Wette Sinn macht, dann fände ich das eigentlich das größte Unglück. Weil die Pascalsche Wette funktioniert ja nur dann, wenn der Gott, an den ich nicht geglaubt habe, aber hätte glauben sollen, mich dafür bestraft, dass ich nicht an ihn geglaubt habe. Und da muss man sich fragen, na ja, aber sollten wir an einen solchen Gott glauben? Und dann würde es bedeuten, ich müsste eigentlich unethisch sein, damit ich gerettet werde. Weil ich möchte ja eigentlich nicht an einen Gott glauben sollen, der diejenigen verdammt, die nicht an ihn glauben. Also Gott wäre ein ziemlicher Problemfall in diesem Beispiel.
Also die Pascalsche Wette geht ja so, von Blaise Pascal als Argument quasi vorgetragen, man fährt eigentlich mit dem Glauben an Gott immer besser. Wenn es Gott gibt, dann hast du sowieso den Jackpot gezogen, dann glaubst du, es gibt Gott, du kommst in den Himmel. Wenn es Gott nicht gibt und du glaubst, hast du nichts verloren. Wenn du nicht glaubst und es gibt Gott, hast du die Arschkarte gezogen, weil dann...
Weil Gott aber auch wirklich Gott, ein sehr problematischer Gott ist.
Weil Gott dich Beispiel. Dann verurteilt, oder? Und wenn du nicht glaubst und es gibt Gott nicht, dann hast du nichts gewonnen und nichts verloren. Aber ich finde, also ich habe... Mein Problem ist an einem anderen Ort mit diesem Gedankenexperiment, weil ich eben, wir reden ja jetzt gerade über erste Christen und so. Es ist ja mitnichten so, dass der Glaube irgendwie quasi einfach mitläuft und mit dem eigenen Leben nichts machen würde. Das kann dich ja etwas kosten. Also es ist ja nicht so quasi, ja, ich glaube jetzt einfach mal, falls es Gott dann gibt, dann habe ich im richtigen Team gespielt. Das kann dich ja was kosten. Also es ist ja, der Glaube macht ja etwas mit deinem Leben.
Ja, 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 ja. Aber es macht ja auch was mit deinem Leben, explizit nicht an Gott zu glauben.
Ja.
Ja. Ich weiß echt nicht, was gefährlich ist. Ich glaube, es ist einfacher, gut zu sein, wenn man nicht an Gott glaubt. Weil dann kann ja kein anderer an deiner Stelle gut sein. Dann musst du es machen. Aber ich glaube, es ist einfacher zu hoffen, wenn man an einen Gott glaubt. Und ideal wäre eigentlich permanent zu zweifeln, so dass man versucht, gut zu sein und denkt, dass es sich lohnen könnte. Also Protestanten haben es gut. Wie begegne ich Christinnen mit konservativen Ansichten? Da bist du Fachmann.
Wir haben, also das ist jetzt, ja, das ist eine interessante Frage, die natürlich völlig an der Wortdeutung hängt. Wenn man ein bisschen rauszoomt, in gewissem Sinne haben wir beide an manchen Stellen konservative Ansichten, je nachdem, wo man herkommt.
Ja, ja.
Aber wenn jetzt, und es gibt ja so diese alte Unterscheidung zwischen konservativ und progressiv oder zwischen traditionell und liberal oder so, und das ist heute doch eher schwierig geworden. Also diese, ich glaube,
gemeint ist doch so Leute, die fundamentalistisch, biblizistisch unterwegs sind.
Ja, also das. Ja, das ist eine Nullantwort, wenn ich sage, es kommt immer drauf an. Es kommt halt wirklich immer drauf an.
Also ich weiß, was ich tue, aber ich glaube, das ist nicht der Sinn der Frage. Ich finde, dass man mit solchen Menschen sehr oft über andere Dinge super gut sprechen kann. Nein, wirklich, also manche sind Fußballfans, andere haben Hunde. Man findet eigentlich immer ein Thema. Und ich finde, dass es meistens hilft, zuerst über diese Themen zu sprechen, bevor man sich irgendwie vorstellt, dass man in einer globalen Arena steht, wo man jetzt die Debatte über Gott und die Wahrheit führt.
Ja, weil eben.
Ich meine, egal ob die Recht haben oder ich, es ist ja am Schluss so, dass Gott in jedem Fall nur darüber schmunzeln kann, wenn es ihn gibt.
Ja, ich finde, ich würde konkret auch in die Richtung gehen. Ich habe jetzt gerade an verschiedene Auseinandersetzungen auf sozialen Medien gedacht und da habe ich auch viel dazu gelernt, muss ich sagen. Wenn man jetzt irgendwie dann plötzlich ins Kreuzfeuer genommen wird und jemand einem jetzt abschießt als, keine Ahnung, als Heretiker oder als was auch immer, und dann irgendwie die Klingen zu kreuzen und dann auch noch öffentlich jetzt irgendwelche Debatten zu führen über die klassischen Reizthemen, die es da gibt und so, das ich halte davon immer weniger, weil das ist fast immer fruchtlos, weil erstens ich, also muss ich auch selbstkritisch sagen, ich dann in solchen öffentlichen Situationen eher daran denke, wer liest meinen Kommentar dann und wer liked den dann, wer findet das toll, als daran denke, ich könnte von diesem anderen vielleicht noch irgendwas lernen, weil das kann ja auch sein. Ja?
Manu und ich haben mal so ein Gespräch gehabt mit jemandem, weil Manu glaubt immer an das Gute in den Menschen und sagt, nein, wir müssen die einfach treffen zum Kaffee trinken, dann kommt alles gut. Und wir haben ihn getroffen zum Kaffee trinken und haben uns nach meinem Dafürhalten super gut unterhalten, 1,5 Stunden lang. Und beim Verabschieden sagt er, ja, es tue ihm schon weh, dass ich eigentlich ein netter Kerl sei, aber halt verloren. Nein, und der Punkt ist doch gut, dass er jetzt denkt, dass ich eigentlich ein netter Kerl bin, weil vielleicht fragt er sich dann, warum Gott das nicht merkt. Oder? Es hat aber keinen Sinn, mit ihm darüber zu sprechen, ob Gott gerecht ist oder nicht, weil das hat er schon lange entschieden. Also Gott kann kleine Kinder töten in seiner Logik und bleibt gerecht. Was soll ich mit so jemandem über seinen Gott reden? Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, aber ich finde es doch wichtig, mir ist dieses Stichwort von Kirstine Fratz, sie hat das geprägt, die jetzt hier unten in der Kapelle ihren Podcast aufnimmt, sie hat von Entwicklungsgroßzügigkeit gesprochen. Und man kann natürlich sagen, das ist immer noch, das ist auch wieder paternalistisch, wenn ich Menschen sage, ja, die sind halt jetzt, haben sich noch nicht so weit entwickelt. Aber ich finde, für mich ist das ein wichtiges Stichwort, weil ich mit Menschen aus ganz verschiedenen Lagern des Christentums und in ganz verschiedenen Phasen des Lebens und so weiter, weil ich denke, ich will mit ihnen im Gespräch sein, ich will sie ernst nehmen, ich will sie auch verstehen, weil ich selber ja einen so weiten Weg gemacht habe und vor 10 Jahren wirklich nicht geglaubt habe, was ich jetzt glaube und vor 20 Jahren auch nicht. Das hat sich so viel bewegt, hat sich so viel verändert und ich habe einfach eine eingebaute, nicht immer, manchmal habe ich auch dafür dann einen ganz großen Abwehrreflex, aber ich habe eine eingebaute Barmherzigkeit für Menschen, die Dinge anders sehen.
Das hast du wirklich.
Weil ich ja selber auch da war. Oder letztendlich, was war das denn? Irgendein ein junger Typ, der Ah ja, das war so ein YouTube-Video, das mir Thorsten Dietz geschickt hat. So ein junger Typ, der wirklich ganz fürchterliche, menschenverachtende Dinge im Namen des christlichen Gottes irgendwie verzapft hat. Und mit einer Leidenschaft. Und dann hat man gemerkt, der ist einfach so angetrieben. Und dann habe ich ihm auch zurückgeschickt. Ja, ich finde das ganz furchtbar. Aber ich befürchte, ich bin froh, gab es zu meiner Jugendzeit kein YouTube. Ich befürchte, man hätte von mir solche Videos finden können, weißt du, und das macht mich ein bisschen, ich finde das deswegen nicht weniger problematisch, aber es macht mich ein bisschen barmherziger, weil ich denke, ja,
mich war auch was anderes da irgendwie gelassen. Und zwar ist es ja so, sobald man einen Menschen besser kennt und ihn irgendwie lieb hat, merkt man ja, dass das, was von außen ausschaut wie Verrücktheiten und Dinge, die man nicht akzeptieren kann, ja meistens irgendetwas im Leben dieses Menschen aufrechterhalten, was sonst zusammenbrechen würde. Mhm. Und ich finde, ja, es ist mega einfach, sich lustig zu machen über fundamentalistische und biblizistische Ansichten. Aber auf der anderen Seite ist es sehr schwierig, den Menschen etwas zu geben, was das stützt, was dadurch gehalten wird.
Ja.
Und da finde ich halt schon, da ist Jesus ein ziemlich gutes Vorbild. Ich meine, der geht halt hin und löst erstmal das größte Problem, was sein Gegenüber hat, und dann erzählt er noch was, wenn überhaupt. Und ich denke halt, solange ich ja nicht weiß, was dem Hans sein größtes Problem ist und ich es wahrscheinlich auch nicht lösen kann, muss ich ihm ja auch nicht die Krücke wegnehmen, mit der er jetzt geht. Im Wissen darum, dass ich ja selbst lauter solche Krücken habe.
Ja. Ja, good point. Ich glaube, eine können wir noch.
Ja, aber mach diese nächste, die war echt gut.
Ja, inzwischen sind eben andere hochgerutscht. Ah. Das ist eine dynamische Geschichte hier, weißt du?
Die war echt herausfordernd.
Ja, aber,
komm, die machen wir ganz kurz. Hier,
welche denn?
Nein, die war hier von Benedikt. Die fand ich echt gut.
Weshalb, wenn ihr wahrhaft glaubt, spendet ihr nicht die Kirchensteuer den Armen und vertraut auf Gott? Du, jetzt ist sie gerade hochgerutscht.
Ja.
Ja, du wolltest die, jetzt sag was.
Ja, aber du arbeitest in der Zürcher Kantonalkirche.
Ja, du arbeitest auch
in der... Nein. Ich hätte jetzt eine Antwort, die ich mir selbst nicht ganz abnehme. Und die geht so, dass ich sagen würde, na ja, ich habe ja Verantwortung für meine Kinder etc. pp. Aber es ist natürlich Quatsch, weil wir leben viel besser, als meine Verantwortung mir das auferlegen würde. Es wäre möglich, viel mehr wegzugeben als das, was wir weggeben. Der echte Punkt ist, dass ich diesen Glauben, der hier gemeint ist, wahrscheinlich nicht habe. Also diesen wahrhaften Glauben. Ich habe wahrscheinlich eher das Gefühl, dass ich hoffe, dass denen, die jetzt zu wenig haben, irgendwie Gerechtigkeit widerfährt, auch weiß, dass das dann irgendwie auch irgendwann auf meine Kosten gehen müsste. Und gleichzeitig, und das ist genauso wahr, spüre ich, dass ich einfach dieses eine Leben habe und es wahnsinnig gerne auch genieße. Dass es ein Geschenk ist, so leben zu können, dass ich die Welt dann doch nicht ändern kann, etc. pp. Also letztendlich habe ich es mir sehr gemütlich eingerichtet, ohne einen allzu großen Glauben. Das würde ich so sagen.
Wow. Ich habe die Frage anders verstanden, aber du hast sie jetzt so ehrlich beantwortet, dass ich habe gedacht, das ist institutionell gemeint. Ja, Benedikt, er steht hier.
Ja, es tut mir leid, dass ich mich hier einmische, aber ich muss jetzt nach Hause und ich komme von Luzern und ich höre euch so gerne. Und die Diskussion war so anregend. Ich wollte einfach sagen, was Nawalny Kraft gegeben hat, das ist eigentlich der sinnvollste Spieler und der war Jesus. Und hat uns nicht gezeigt, das Märtyrium, das Leid. Er hat uns gezeigt, dass man die Kraft haben kann, sinnvoll zu spielen. Und der Sinn des Spiels ist die Liebe. Und dass es nur ein Spiel ist, ist sehr tröstlich. Weil entschädigen wird uns die Ewigkeit. Also entschädigen, wir sind schon. Ja. Also, ich muss auf die Zukunft.
Ich wünsche in jedem Sinn eine gute Reise. Liebe und Lüge.
Ich hab jetzt eine gedacht.
Gute Reise. Ich selbst bin ehrlich gesagt damit nicht ganz zufrieden.
Ich habe vor allem gedacht, er würde die Frage nochmal erklären.
Oder weil nein, die Gefahr ist jetzt mega groß, dass man Nawalny nimmt und sagt, na ja, Nawalny hat eigentlich eine Blaise Pascal-Rechnung gespielt. Hat sich quasi gesagt, na ja, die Ewigkeit ist viel länger als die Gegenwart. Deswegen lohnt es sich, das zu tun, was richtig ist. So kann man das verstehen. Das geht. Aber ich glaube, dass er eigentlich was anderes gemeint hat. Ich glaube, er hat gemeint, da ist eine Zukunft verheißen, von der es heißt, die jetzt mühsal leiden und bedrückt sind, die werden glücklich sein. Und ich sehe diese Zukunft auf uns zukommen und ich glaube, dass sie allen gilt, die jetzt unglücklich sind. Also muss sich alles hier ändern. Also bin ich eigentlich gerade nicht einer, jetzt in seiner Position, der bedroht ist, sondern ich bin einer, der zu dieser neuen Bewegung schon dazugehört, schon jetzt. Und das ist was anderes, als quasi das Wabonk-Spiel zu machen und zu sagen, ich setze jetzt alles auf die Karte jenseits. Ich glaube, das hat er gerade nicht gemacht. Ich glaube, er hat alles auf die Karte diesseits gesetzt, weil er gesagt hat, dass das Jenseits dieses Diesseits so verwandeln wird, dass er eigentlich schon dazugehört. Aber ich weiß nicht, ob, ja. Und genau das, also das ist für mich wichtig. Hätte ich die gleich starke Überzeugung, dann würde ich in günstigeren Kleidern hier sitzen und weniger teure Urlaube machen und weniger oft Essen bestellen. Das stimmt. Aber dieses Essen, das ich bestellen kann, diese Kleider, die ich jetzt haben kann, diesen Urlaub, den ich im Sommer verbringen werde, den habe ich jetzt. Den sehe ich und den erlebe ich. Und das gibt mir eine Kraft, die ich nicht als unchristlich empfinde, aber von der ich sagen würde, na ja, dass ich so viel davon brauche, hat sicher damit zu tun, dass ich nicht ganz so stark aufgehoben bin in einer Hoffnung, wie das andere Menschen sind, die stärker glauben können als ich.
Du bist heute so ehrlich und selbstkritisch irgendwie. Machst mich ganz...
Jetzt sind die Mikros noch an.
Ja, also wir müssen jetzt langsam auf die Zielgerade gehen, aber vielleicht zu dieser Frage noch. Ich hab's zuerst institutionell verstanden, so quasi ihr als Kirche, warum gebt ihr das Geld nicht den Armen? Wenn's individuell gemeint ist, ich selber, ich bin natürlich aufgewachsen in evangelikalen Verhältnissen, in denen es völlig klar war, dass das, was Leute als Kirchensteuer zahlen, das ist natürlich ein Witz. Da hat man immer mehr
den gegeben. Den Zehnten, oder?
Ja, den Zehnten. Und das war quasi die Pflichtübung. Und darüber hinaus kommt die Kür.
Und ihr wart gut darin, auch die Kühe.
Absolut. Und wir können das jetzt nicht vertiefen, weil man kann das natürlich, selbstverständlich kann man das auch kritisch sehen, sowieso als Regel oder als Gesetz ohnehin. Das ist biblisch einigermaßen schwierig aufrechtzuerhalten und so. Und doch muss ich sagen, habe ich in dieser Sozialisierung, die ich erlebt habe, kirchlich, habe ich enorme Großzügigkeit gelernt, anderen Menschen und Notleidenden und Organisationen und Kirche gegenüber. Und ich würde immer noch behaupten, es gibt kein Segment des Christentums, das großzügiger spendet und freigiebiger weggibt. Manche unter Angst vor irgendwie, keine Ahnung, Bestrafung, wenn sie den Zehnten nicht geben, manche unter Angst vor, ja, was ist, wenn ich dem Herrn seinen Zehnten vorenthalte, kommen dann die Heuschrecken und fressen mir die Ernte weg und so. Ich weiß das alles, aber ich war in einem Umfeld umgeben von Menschen, von denen ich, für die ich die Hand ins Feuer legen würde, dass sie ihre Großzügigkeit nicht auf irgendeinem religiösen Zwang beruht, sondern auf einem ernsthaften Bedürfnis, mit dem, was sie im Leben bekommen haben, einen Unterschied zu machen im Leben anderer. Und ich kann nur sagen, ich habe das wirklich gelernt in einer Zeit, in der ich selber am Existenzminimum praktisch gelebt habe, wie geil es ist, einfach mal 1000 Franken wegzugeben. Einfach zur Bank und abheben und einfach jemandem aus einem Impuls heraus irgendwie so da, tschüss. Und das heißt, das waren dann auch Sommerferien AD oder was auch immer, neuer Computer AD. Und das ist einfach, das ist einfach ein großartiges Gefühl. Das habe ich da gelernt und das würde ich mir auch bei allem, was man gegen Zehnten und Spendendruck und so sagen kann, würde ich mir nicht madig machen lassen. Das ist,
ich will ja das auch gar nicht machen. Ich meine nur, in dem Fall, wo das Ganze so passiert, dass es wirklich eine tolle spirituelle Übung und Erfahrung ist, hat es doch etwas damit zu tun, dass diese Großzügigkeit nicht damit korreliert, wie sehr ich Angst davor habe, nicht großzügig zu sein,
good point,
sondern wie stark ich spüre, dass ich das alles gar nicht brauche.
Ja, genau. Ja.
Und insofern ist Großzügigkeit eine coole Übung dafür, dass wir irgendwann mal sterben werden. Weil da werden wir nichts mitnehmen, nicht mal uns selbst.
Ja.
Und so gesehen ist natürlich Spenden und anderen was zu geben eine super Übung, sich auf diesen letzten Weg vorzubereiten. Das sehe ich auch. Aber ich würde das Ganze halt nicht als etwas Moralisches jetzt irgendwie verklären wollen, zu dem wir verpflichtet sind, weil eine Spende kann eigentlich nur etwas sein, zu dem ich nicht verpflichtet bin.
Ja, das ist ja auch das Coole, dass
dann muss ich es abgeben.
Ja, genau. Ja. Und so richtig Spaß macht es schon nur, wenn du es freiwillig machst.
Ja, ich meine, das haben ja diese ganzen Hip-Hop-Typen auch, oder? Mit den Goldketten, die Champagner versprühen und so. Das ist ja genau das Ding, dass du dir klar machst, ich habe das alles, aber ich brauche es nicht.
Ja. Also die letzte Kurve gehe ich nur halt mit.
Vor einem leeren Bier sitzen.
Genau, genau. Ihr Lieben, das war's für heute. Es hat enorm Spaß gemacht. Es ist schon toll, wenn man irgendwie noch so Feedback kriegt von den Leuten und irgendwie spürt, wir sind hier nicht alleine. Ihr Lieben, es war uns eine Freude. Tschüss.
Expedition Wirklichkeit. Das Podcast-Festival für Sinnfragen.